Ja, danke, Simon. Ich find, du hast den Job. Also ich finde das toll, wie leitet hier das erste Mal Gottesdienst. Das ist super. Und es ist schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Schön, dass ihr auch da seid. Auch von mir nochmal herzlich willkommen an alle, die hier regelmäßig sind oder auch an genauso an die das erste Mal oder nach längerem Mal wieder da sind. Schön, dass du dabei bist. Wir sind in einer Predigtreihe, die haben wir letzte Woche wieder gestartet nach Sommerpause durch den Epheserbrief. Und ich will ohne viel Vorrede direkt reinspringen. Das ist ein recht spannender und auch gefüllter Text, den ich dann nicht alles rausholen will, was drin ist. Aber einige Dinge werden uns, glaube ich, deutlich. Das ist in Epheser 4 und ich lade dich ein, mitzulesen. Das lohnt sich bei so diesen etwas komplexen Paulus-Texten, die auch vor Augen zu haben. Epheser 4 und ich lese gleich von Vers 7 bis Vers 16. Epheser 4, 7 bis 16. Und es geht darum, wie wir gemeinsam zu Christus hinwachsen. Gemeinsam zu Christus wachsen. Das ist das Thema heute. Und kurzer Blick zurück, dass doch noch letztes Mal sind wir eingestiegen im Anfang von Kapitel 4. Einfach zur Erinnerung, da geht es darum, dass wir eins sind als der Leib von Jesus, als die Gemeinde von Jesus, dass Gott uns Einheit geschenkt hat, geschaffen hat und dass wir dann herausgefordert sind, in dieser Einheit auch zu leben, die auch zu gestalten. Unser Auftrag ist nicht, diese Einheit zu machen, sondern das hat Christus getan. Die Einheit besteht aus allen, die zu Christus gehören. Und wir haben diesen Satz, ich habe diesen Satz gesagt, ich möchte nicht weniger Brüder und Schwestern haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Also das definiert, wer die Gemeinde ist, ne? Die zu Jesus gehören. Und da ging es um das Thema Einheit. Das wird uns hier auch gleich wieder begegnen. Deshalb dieser kleine Vorspann. Aber jetzt ab Vers 7. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Darum heißt es ja in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn er aber hinaufgestiegen ist, muss er ja zuerst auf die Niederungen der Erde herabgestiegen sein. Der zu uns herabstieg, ist auch der hoch über alle Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Macht erfüllt. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten, und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umhertreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lass uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Amen. Also, ich habe euch nicht zu viel versprochen, glaube ich. Es ist so ein echter Paulus. Ich habe mal geguckt, im Griechischen geht in Vers 11 ein Satz los, der endet mit Vers 16. Das ist im Griechischen dann alles ein Satz, so am Stück mit vielen Nebensätzen und so, wie ich das auch gerne auf Deutsch probiere, da funktioniert das, dann weiß ich am Ende nicht mehr, wo ich vorne angefangen habe. Ich versuche das, mich zu beherrschen. In der Übersetzung sind da auch mehrere Sätze. Und einiges wird hier aber deutlich. Und ich versuche nicht so auf die Nebengleise zu gehen. Vieles, was auch gar nicht so ganz einfach ist in diesem Text, das überspringe ich auch zum Teil einfach und das uns dann zu weit führt. Das Erste, was Paulus deutlich macht, ist, dass Christus Gaben ausgeteilt hat in seiner Gemeinde. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Und dann kommt ein Zitat aus Psalm 68. Er ist hinaufgestiegen in den Himmel und er hat den Menschen Gaben gegeben. Also darum geht es. Christus gibt Gaben. Und das ist ganz interessant, wie Paulus hier mit dem Psalm 68 umgeht. Da gibt es auch einige Fragen an der Stelle. Aber das Bild, was da im Hintergrund ist, in Psalm 68, ist wahrscheinlich Mose, der auf den Berg, auf den Sinai gestiegen ist und Gaben empfangen hat. Im Psalm steht da, er hat Gaben empfangen, nämlich die 10 Gebote, das Gesetz. Und er ist dann wieder herabgestiegen und hatte diese Gaben dem Volk gegeben. Ja? Also Mose hat von Gott empfangen und weitergegeben. Und jetzt sagt Paulus, und so ist Jesus aufgestiegen, Himmelfahrt, aufgefahren, er sitzt zur Rechten Gottes und so. Und er hat Gaben gesandt. Er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen und mit dem Heiligen Geist Gaben gegeben. Die Juden feiern die Gabe des Gesetzes, der Tora, besonders an dem Fest Shavuot. Und Shavuot ist nichts anderes als das, was wir als Pfingstfest kennen, wo wir die Gabe des Heiligen Geistes feiern. Also da ist auch irgendwo eine Verbindung hier zwischen diesen Gaben, von denen der Psalm spricht, von denen Paulus spricht. Gott ist der, der Gaben schenkt. Christus ist der, der Gaben austeilt, und zwar so, wie es eben jedem Einzelnen zugemessen ist von Christus. In 1. Korinther 12 heißt es, das gibt derselbe Geist an jeden, wie er will. Das ist ein souveränes Geschenk Gottes. Wir dürfen Gott um Gaben bitten, wir dürfen auch um konkrete Gaben bitten. Aber letztlich ist es eben seine Gabe, sein Geschenk. Und er gibt dir das, was er dir geben will. Aber er gibt dir was. Er hat dir was gegeben. Wenn du zu Christus gehörst, dann hast du auch mindestens eine Gabe empfangen von ihm. Das ist hier deutlich, dass hier jeder etwas empfängt. Und Paulus geht dann weiter und er geht jetzt nicht, wie er das im 1. Korintherbrief tut, durch alle verschiedenen Gaben, die es gibt in der Gemeinde, Hilfsdienste und Sprachengebet und Heilung und so weiter, sondern er nennt hier nur 5 Gaben oder eigentlich Dienste. Da sprechen wir vom fünffältigen Dienst an der Stelle. Das ist in Vers 11. Er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das ist jetzt nicht alles, was Gott hat an Gaben, sondern das sind einige Gaben, die oft verbunden sind mit einem bestimmten Dienst, auch mit einer bestimmten Leitungsrolle, mit einer bestimmten Verantwortung. Und die Idee von Gott ist, dass in der Gemeinde eben auch diese verschiedenen Gaben und Dienste präsent sind. Evangelische Gemeinden haben sich über Jahrhunderte ganz stark auf den Dienst des Hirten und Lehrer, was dann als eins verstanden wurde, konzentriert. Stefan Vatter, Baptistenpastor, der zum diesem Thema fünffältiger Dienst viel gearbeitet hat, den wir auch mal bei unserer Konferenz hatten, sagte, das ist dann nicht der fünffältige Dienst, sondern der einfältige Dienst. Und da ist nichts, ich habe nichts gegen Hirten, ich habe auch nichts gegen Lehrer, aber da fehlt dann eben was, wenn diese anderen Dienste nicht vorkommen. Und da sind wir ja auch dran, dass wir schauen, wie können wir diese verschiedenen Bereiche fördern. Wir haben das mal bei uns in unserem Leitungsteam geschaut und festgestellt, wir sind da eigentlich relativ breit aufgestellt, auch von den Gaben, die da in unserem Gemeindeleitungsteam sind. Aber da wollen wir natürlich noch drin wachsen. Diese fünf Dienste, ich will da gar nicht jetzt zu sehr in diese Details reingehen, vielleicht zum apostolischen Dienst, weil das bei vielen doch noch unbekannt ist oder unklar ist, was da gemeint ist. Das Neue Testament verwendet den Begriff Apostel auf zwei Weisen. Es gibt einen engeren Apostelbegriff, das bezieht sich dann normalerweise auf die 12. Also die Jünger, die Jesus berufen hat, einer fällt dann aus bekannten Gründen und dann sagt Petrus in Apostelgeschichte 1, wir müssen jetzt irgendwie diese Zwölferzahl wieder vollkriegen und dann werfen sie das los und haben dann den Matthias, der sonst dann auch weiterhin irgendwie nicht vorkommt. Und Kriterium war, einer von denen, die von Anfang an bei uns gewesen sind oder bei ihm, bei Jesus gewesen sind und Zeugen seiner Auferstehung gewesen sind. Und das sind diese 12. Dann kommt der Paulus da noch rein, der ist dann ein bisschen in so einer Sonderrolle, weil Jesus ihm dann erst eigentlich später begegnet ist. Aber das ist dann eine abgeschlossene Gruppe. Also Leute, die bei der Auferstehung live dabei waren, haben wir heute nicht mehr so viele, hätte ich fast gesagt. Vielleicht noch irgendwelche Olivenbäume, die noch in Israel rumstehen, aber keine Menschen auf jeden Fall. So in diesem Sinne ist das erledigt. Aber das Neue Testament selbst nennt auch viele andere Leute Apostel. Den Timotheus oder den Titus oder die Junia in Apostelgeschichte 16, eine Apostelin und viele andere, Epaphras und andere, da übersetzt dann die Lutherbibel manchmal Abgesandter oder so, aber das ist dann der Apostel. Und das ist ein Dienst, den es auch heute noch gibt, der viel damit zu tun hat, Kultur des Reiches Gottes auszubreiten, auch über den Horizont einer Gemeinde hinauszudenken, visionär, strategisch unterwegs zu sein und Leute auch zu helfen, in ihre Gaben zu kommen. Die anderen Dienste sind, glaube ich, bekannter. Der Evangelist ist der, der das Evangelium verbreitet, vor allem mit dem Ziel, dass Menschen zum Glauben kommen. Der Lehrer lehrt, der Prophet empfängt Weisung von Gott. Der Hirte übt Fürsorge für die Gemeinde. Aber wichtig dabei ist, diese Dienste sind nicht dazu da, dass es dann halt erledigt ist. Und sagen, okay, jetzt haben wir das abgehakt, die Gemeinde ist versorgt, was gibt's zu essen, was gibt's im Fernsehen? Sondern Paulus definiert hier eine Zweckbestimmung für diese Dienste. Und damit, wir können das aufweiten, dann auch für andere Dienste in der Gemeinde, die immer diese Stoßrichtung haben sollen, nämlich Vers 12, also er hat die gegeben oder eingesetzt, diese Dienste, Vers 12, damit sie die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Also dieser fünffältige Dienst existiert nicht einfach, damit der Job halt gemacht ist. So, also schön, dass wir jetzt einen haben, der hier immer die Glühbirnen repariert oder austauscht oder so. Da müssen wir uns dann nicht mehr drum kümmern, sondern das ist der die anderen fit macht für den Dienst. Also die Gaben der Leute, die Leute in der Gemeinde verstärkt. Also ein Paul Manwaring, der zu diesem Thema fünffältiger Dienst auch viel lehrt, hat es mal so formuliert, der Prophet ist nicht nur dazu da, dass er halt prophetische Weisungen gibt, sondern auch ist dazu da, die Gemeinde prophetischer zu machen. Der Lehrer ist dazu da, dass er die Gemeinde, es funktioniert jetzt nicht, lehrerischer macht, also tiefer ins Wort führt. Dass die halt nicht immer wieder nur zum Lehrer kommen und sagen, wie ist denn jetzt? Sondern dass alle anfangen, ja, tiefer einzusteigen. Der Evangelist ist dazu da, die ganze Gemeinde anzuspornen, Zeugen zu sein für Jesus. Er wird vielleicht, oder die Evangelistin wird vielleicht auf mit einem stärkeren Level von Begabung oder Salbung oder wie du es nennen willst, unterwegs sein. Aber will andere fördern. Nicht so nach dem Motto, ich bin hier der Lehrer, was willst du denn jetzt? Ne? Sondern du bedrohst meinen Job oder so. Huch, da will einer noch ein Musikteam bilden, aber ich bin doch hier der Klavierspieler. Dann drängt der mich hier aus meinem Job. So funktioniert Gemeinde leider manchmal, aber so war es auf jeden Fall nicht gedacht. Ne? Sondern die Dienstgaben sind gegeben, um die anderen fit zu machen zuzurüsten, freizusetzen. Das, was hier mit zurüsten übersetzt ist, ist Katartismos, ist eigentlich einrenken. Also das Wort bedeutet eigentlich, wenn deine Schulter irgendwie ausgekugelt ist, so muss wieder eingerenkt werden, damit es wieder funktionstüchtig ist. Dieses Glied am Leib, ja? Versteht ihr das Bild, was da steckt? Da sind vielleicht Gaben, da sind auch Glieder am Leib Christi, die sind aber nicht an dem Platz, wo sie sein sollen. Und da brauchen wir einander, dass wir einander da an den richtigen Platz bringen. Und das Ziel ist, dass jeder und jede Einzelne im Leib Frucht bringt fürs Reich Gottes. Ziel ist nicht, oh, wir haben einen tollen Lehrer, toll, der predigt jede Woche, oder wir haben da den Star-Evangelisten, das ist prima, weil dann erstens kommen Leute zum Glauben und zweitens muss ich mich dann nicht mehr drum kümmern, das macht ja der. Sondern das Ziel ist, dass jeder Einzelne in seine Gaben hineinkommt. Und nochmal, das sind mehr als diese 5 genannten. Da in diesem Modell gibt es keine passive Mitgliedschaft, so Fördermitgliedschaft. Ja, ich kann sagen, ich bin bei Greenpeace Mitglied, ich zahle da, keine Ahnung, 10 Euro im Monat. Heißt nicht, dass ich irgendwo im Schlauchboot irgendwo unterwegs bin, sondern ich gebe da einfach ein paar Euro. So ist es nicht gedacht, dass da nur 20% aktiv sind. Wenn wir das ernst nehmen, dieses Bild, dass die Gemeinde ein Körper ist, haben wir Mediziner heute da, wenn du einen Körper hast, wo nur 20% der Organe ihren Dienst tun oder wo die einzelnen Organe nur 20% Leistung tun, also Herzleistung, Lungenvolumen ist bei 20%, Nieren, das klingt nicht gesund. Ja, und wenn du irgendwann hast du multiples Organversagen, dann kommst du auf die Intensivstation und das ist nicht so lustig. Und wenn du eine Gemeinde hast, wo nur ein Organ oder 2 oder 3 funktionieren, dann weiß ich, ob die Gemeinde dann auf Intensivstation kommt, sie tut auf jeden Fall nicht das, wozu sie berufen ist. Und mich hat das geschmerzt in den letzten Monaten, will ich ganz offen sagen, dass wir haben darüber geredet, dass wir multiplikativ leben wollen, mehr Leute in Dienste reinnehmen. Und dann haben wir erstmal ganz viel weniger Leute in Diensten gehabt. Weil wir hier nur noch 2 Leute auf der Bühne hatten, einen an der Kamera, fast alle anderen Dienste dicht gemacht. Und ja, aus den bekannten Gründen, ne? Und das ist nicht das Bild, was wir von Gemeinde natürlich haben wollen. Das ist nicht das, wie wir leben wollen, dass da 3 Leute die Show organisieren und der Rest guckt dann auf den Bildschirm. Und wir können jetzt wieder ein bisschen mehr machen. So, es ist immer noch schwierig und wir wissen nicht, was der Herbst bringt und so weiter. Und wir wollen flexibel bleiben. Aber es ist so wichtig, dass wir da wieder voll reinkommen. Ich freue mich auch von daher so, dass der Kindergottesdienst heute wieder losgeht, dass die Rangers wieder angefangen haben, dass die meisten Kleingruppen wieder laufen oder weiterlaufen oder auch neue entstanden sind, dass hier Leute neu in Dienst gekommen sind, auch gerade im Technikbereich. Aber da kann noch viel mehr passieren. Und ich will das ganz persönlich machen und ich will dich fragen, weißt du, welche Gaben Gott dir geschenkt hat? Weißt du, was dein Platz ist? Das kann ja in dieser Gemeinde sein. Es kann auch sein, du bist heute zu Besuch und bist eigentlich woanders gemeintlich zu Hause. Dann gerne dort. Aber es kann auch sein, dass du überhaupt gar nirgendwo zu Hause bist, sondern immer mal hier und da reinguckst. Dann will ich dir erst recht Mut machen, zu gucken, was kann denn jetzt mein Platz sein? Was kann jetzt, und nicht, was müsste ich eigentlich machen oder was hätte ich eigentlich längst machen sollen? Oder ja, ich wollte ja immer, aber das hat dann nicht geklappt. Sondern was ist jetzt der nächste Schritt, den du gehen kannst? Auch Dienste, die jetzt existieren oder die wir anfangen können. Wir sind da gerne auch kreativ und flexibel, starten neue Sachen. Bistro läuft noch nicht und so, da hoffe ich, dass wir da auch bald wieder reingehen können. Aber weißt du deinen Platz? Und wenn nein, dann will ich dir Mut machen, da Gott zu suchen. Ihn zu fragen, vielleicht auch das Gespräch mit Geschwistern hier aus der Gemeinde oder aus deiner Gemeinde zu suchen. Sagen, wie kann ich denn ja, ein aktives Organ sein, sozusagen ein aktives Glied am Leib? Was kann mein Platz sein? Dafür haben wir auch dann wiederum diese verschiedenen Dienste, die dabei ja helfen sollen, die zurüsten sollen zum Werk des Dienstes, wie Paulus das sagt. Und ich drehe die Frage aber auch nochmal um. Vielleicht bist du in einer Rolle, wo du selber in Verantwortung bist. Sei es, dass du einen offiziellen Leitungsdienst hast, sei es, dass du einfach auch lange im Glauben stehst und ein Vater, eine Mutter im Glauben bist, dann will ich dich auch fragen, wen siehst du? Wen kannst du fördern? Und das ist nicht erst, wenn du das 30 Jahre gemacht hast übrigens. Das ist, wenn du so angefangen hast, jetzt weißt du ungefähr, wie es geht, dann kannst du schon den Nächsten mit dazu nehmen. Und wenn ihr eine Frage stellt, die du auch nicht weißt, dann könnt ihr zusammen lernen. Das ist doch super. Also wen förderst du, wen forderst du heraus? Und ich habe gelernt, und wir sind noch dabei, das umzusetzen, ich habe gelernt, einfach nur zu sagen, hier ist übrigens die Liste von Diensten, da bräuchten wir mal Hilfe. Das funktioniert dann nicht so, dass sich das dann füllt. Ja, sondern das findet ganz viel im persönlichen Kontakt statt. Und da wollen wir gerne drin wachsen, da wollen wir auch besser werden, da haben wir auch Lücken, das ist uns sehr bewusst. Aber das ist die Frage an dich, wo ist da dein Platz, wo kannst du Frucht bringen? Also diese Dienstgaben, dieser fünffältige Dienst ist gesetzt, damit die Gläubigen ausgerüstet werden zum Dienst. Das ist aber dann wiederum kein Selbstzweck, sondern das hat ein weiteres Ziel. Das haben wir in Vers 13. Ich gehe jetzt nicht in diesem Tempo durch alle Verse durch, keine Angst. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Also das ist eine Einheit, die Gott schenken will. Wir haben letztes Mal schon mal über Einheit gesprochen. Hier ist es jetzt beschrieben, eine Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Also zunächst mal stellt uns das natürlich in Gemeinschaft rein als Christen. Wenn Gott Einheit schenken will, brauchst du mindestens mehr als eine Person. Also sagen, okay, ich bin mir ganz eins, aber ich bin mir selber einig. Bin ich auch nicht immer, aber die Idee ist natürlich, dass wir das miteinander sind. Also da brauchen wir uns auf jeden Fall miteinander. Und diese Verbundenheit entsteht durch die Verbindung mit Christus. Dass wir ihn tiefer erkennen und dann auch näher aneinander rücken. Das ist nicht die Einheit zwischen einzelnen theologischen Stämmen, ja, so Tribes. Wir haben das Hobby oder wir haben das Thema drauf und ich bin immer auf dem Heilungszug oder ich bin auf dem Missionszug und die finden sich dann so in Interessengruppen. Das ist nicht das, was hier gemeint ist, sondern der ganze Leib. Wir sind verbunden darin, dass wir Jesus besser kennenlernen miteinander. Eine Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und dass wir heranreifen zu mündigen Christen. Die ganze Fülle hinein, die Christus in sich trägt, nicht mehr unmündige Kinder. Also Jesus sagt, wir sollen wie die Kinder sein, in der Abhängigkeit vom Vater, in der Art, wie wir Vertrauen leben, aber nicht in der Reife. Es darum geht, zu verstehen, was gut und böse ist, was Gott von uns möchte, was unser Auftrag ist in dieser Welt. Da sollen wir reifen. Und das tun wir wieder aneinander, miteinander. Ja, da wird es auch spannend. Und da wachsen wir gemeinsam. Das ist das Ziel. Und wir wachsen in die ganze Fülle hinein, die Christus in sich trägt. Das ist eine Verheißung, oder? Paulus dreht das dann nochmal negativ im nächsten Vers. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umhertreiben lassen, wie Wellen hin und her geworfen werden. Also das ist jemand, der wie so ein Korken auf dem Ozean ist. Ja, der hat keinen Ankertau oder keinen Kiel, der ihn auf Kurs hält oder welches Bild du verwenden willst. Und positiv wieder gesagt, da, wo du verwurzelt bist, da in dem Erkennen von Christus. Das heißt, ich kenne ihn, ich weiß, wie er ist. Und zwar nicht, weil ich mir das so gedacht habe, sondern weil ich in seinem Wort verwurzelt bin, weil ich mit ihm unterwegs bin, weil ich Dinge mit ihm erfahren habe. Also wenn du so in ihm verwurzelt bist, wenn du lebst in der Fülle, die er dir schenkt. Und wenn du auch die Verbindung hast in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, dann sind das drei Dinge, die dich sichern, die dich schützen davor abzudriften. Will ich sagen, das kann auf keinen Fall passieren mehr. Ich habe manchmal Leute gesehen, die 30 Jahre anscheinend fest im Herrn sind und dann irgendwie komische Ideen kriegen und auf, ja, auf ganz komischen Trip kommen. Aber normalerweise, wenn du da wächst, in diese Richtung, wenn du diese Wurzeln sozusagen schlägst, in der Erkenntnis Christi, in der Reife, in der Fülle Christi, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, wo man sich auch hinterfragt, und man sagt, sag mal, was gehst du da eigentlich gerade für einen Weg? Da wirst du sicher sein. In ihm. Und umgekehrt, wo du das eben nicht hast. Du sagst, ach nee, Bibel brauche ich nicht und Gemeinschaft brauche ich auch nicht. Da bist du ziemlich leichte Beute. Dass du irgendeine Idee in den Kopf gesetzt kriegst von irgendwem und du hast gar keine Möglichkeit, das zu testen. Du hast auch niemanden, den du fragen kannst, weil du dir immer nur irgendwelche YouTube-Videos reinziehst und ich sage jetzt mal ganz unbescheiden, manchmal hast du Glück und das sind das hier unsere Videos und dann gibt es aber alles Mögliche auch noch auf dem Markt. Und du sagst, heute habe ich das gehört, jetzt glaube ich das, morgen höre ich was anderes. Ne? Da hast du keine Wurzeln. Und da bist du wie dieser Korken auf dem Ozean. Aber wenn wir da immer tiefer hineinwachsen, da werden wir fest. Und übrigens, wie war das? Die Gläubigen sollen zubereitet werden, zugerüstet werden zu diesem Dienst, damit wir dann in der Erkenntnis wachsen, in der Einheit, in der Reife. Manchmal erlebe ich das, dass Christen sagen, ja, ich muss erst mal in der Erkenntnis und in der Reife wachsen. Und wenn ich total voller Erkenntnis bin und total reif bin, manche sind auch überreif dann irgendwann, dann kann ich irgendwann in Dienst gehen. Ja? Schon mal gehört oder schon mal selber gedacht. So funktioniert das nicht. So wie wenn du, also in manchen Ausbildungen war das, in manchen Studiengängen war das so, dass du jahrelang studierst, Lehramt oder so, und dann irgendwann im 12. Semester wirst du dann mal auf Schulkinder losgelassen. Weil dann ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die Praktika waren dann ganz spät. Und dann haben manche gesagt, ach du liebe Zeit, da gibt es ja Kinder. Und ich glaube, ich bin hier falsch. So, also du lernst das Zeug, wenn du es tust. Ja, und dann lernst du auch, was du überhaupt für Fragen haben könntest. Und dann merkst du, was du noch brauchst. Wenn du anfängst, eine Kleingruppe zu leiten, von Erwachsenen oder von Kindern, und dann kommen die mit irgendwelchen Fragen. Oder dann nehmen die du hast einen schönen Gruppenplan, Kindergruppe, und dann nehmen die alles auseinander. Und du kommst überhaupt nicht durch, mit wem du wolltest da eine Stunde Bibelstudium mit denen machen und die Vierjährigen machen gar nicht mit. Ja? Das hättest du auch vielleicht in einem Buch lesen können, dass das nicht so gut geht. Aber du erlebst es dann und merkst dann, okay, ich muss die irgendwie anders kriegen. Also indem, dass du anfängst zu dienen, mit dem wenigen, was du vielleicht gelernt hast, wirst du bereit, Neues zu lernen. Merkst du, ich muss im Charakter fester werden. Ich leite irgendwas und die enttäuschen mich, die verletzen mich. Ich habe jemanden verletzt und jetzt weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist eine Frage an deinen Charakter dann. Du kannst 10 Bücher über Charakterbildung lesen. Im Studium haben wir Kurse über Konfliktmanagement in der Gemeindeleitung gehabt. Aber wir saßen da als 20-jährige Studenten. Ich sage, gut, wir hatten auch Konflikte, aber jetzt nicht auf diesem Level, irgendwie Gemeindeleitung natürlich. Das ging völlig an uns vorbei. Deshalb, nebenbei, manchmal sagt man so, wirklich wichtig war in meinem Beruf, das habe ich im Studium und in der Ausbildung nie gelernt. Ja, hat das schon mal jemand gedacht oder so? Zum Teil liegt es an der Ausbildung, aber zum Teil liegt es in der Natur der Sache. Weil du erst merkst, was du brauchst, wenn du mittendrin bist. Und dann hast du vielleicht gute Grundlagen von der Ausbildung im besten Fall, dass du es dann gut lernen kannst. Also, falls jemand kurz vorm Examen ist, sorry, wenn ich die Party verderbe, aber das Lernen geht dann erst richtig los. Ja? Die Frage an dich wieder, ganz praktisch. Wie ist deine Verbindung Und ich will jetzt vor allem die Verbindung mit anderen Geschwistern ansprechen. Wie lebst du in Gemeinschaft? Bist du da verbunden? Sind da andere, die dich kennen? Sind da andere, die dir vielleicht auch sagen, hey, da bist du echt gewachsen in dem Bereich? Manchmal machen wir uns viel schlechter, als wir sind. Oder auch, sag mal, da bist du auf einem ganz komischen Trip. Du glaubst, du hast eine Lehrgabe, aber kein anderer versteht, was du eigentlich erzählst. Also, das ist gut, wenn du ein Feedback kriegst. Ja? Bist du da in Gemeinschaft drin? Ich will dir da Mut machen, das zu suchen. Wir wollen jetzt in dieser neuen Saison, jetzt nach den Ferien, ganz stark in unsere Kleingruppen investieren. Sagen, wenn du noch keinen Hauskreis oder Zellgruppe oder sonst Kleingruppe hast, will ich dir Mut machen. Wir haben gerade jetzt auch Gruppen, die neu starten. Wenn du da was Interesse hast, spreche uns an. Und wenn wir keinen Platz finden, dann gründen wir nochmal eine neue Gruppe. Irgendwie, das kriegen wir dann hin. Dann fordern wir wieder jemanden heraus, in Dienst zu gehen und eine Gruppe zu leiten. Aber das ist wirklich wichtig. Nicht einfach, weil es irgendwo steht, ja, jeder soll in einer Kleingruppe sein, sondern damit du diese Verbindung hast, wo du mit anderen wachsen und reifen kannst, will ich dir Mut machen. Und sprich uns, ja, such dir was oder sprich uns gerne an. Okay. Das Ganze hat so eine langfristige Ausrichtung. Ich habe gesagt, gemeinsam zu Christus wachsen. Vers 15 und 16. Lass uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Da sind jetzt auch wieder diese Leitungsgaben auch mitgedacht, wohl bei diesen verbindenden Gliedern. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Der Modus, in dem das geschieht, ist Wahrheit und Liebe. Ich glaube, wir haben da neulich schon mal drüber gesprochen, wie die zusammengehören. Ja, es gibt so Leute, die sind so Wahrheitsfans und gehen dann über Leichen, ein bisschen übertrieben gesagt. Und es gibt so Leute, die betonen halt die Liebe und lassen immer fünfe gerade sein und ziehen keine gerade Furche mehr. Und es gehört zusammen. Jesus, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Oder voller Liebe und Wahrheit, könnten wir auch sagen. Er bringt das zusammen. Und das ist das, was echte Gemeinschaft ermöglicht. Ja, wenn du eine Gemeinschaft hast, wo es nur um die Wahrheit geht und die Liebe fehlt, das wird sehr hart. Ja, so ist es. Oder wenn du eine Gemeinschaft hast, wo es nur um die Liebe geht, aber von Wahrheit keine Rede ist, dann wird das sehr fluffig, aber da ist keine Substanz. Ja? Und das gehört zusammen, da kann echte Gemeinschaft wachsen. Und da wachsen wir hin zu Christus, dem Haupt, der Quelle, dem von dem her und zu dem hin der Leib wächst, dem Herrn und Erlöser. Und wenn wir von Einheit reden, von Dienst, von Reife, von all diesen Dingen, dann sind das nicht abstrakte Begriffe, sondern dann sind die immer, dann haben die ihr Leben in der Verbindung zu Christus selbst. Christus ist der uns eins macht. Er ist der, zu dem wir hinwachsen. Er ist ja der Leib, in dem wir wachsen. Er ist der Gaben gibt. Er ist der das bewirkt. Und das gerade hier der letzte Vers macht es so deutlich. Also lasst uns hinwachsen. Das klingt noch so, okay, jetzt hier Ärmel hochkrempeln. Aber dann nochmal, von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt. Das ist sein Werk. Und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem zugemessen ist, also die er schenkt. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf, der Leib nämlich baut sich auf durch Liebe. Christus schenkt dieses Wachstum. Und er ruft uns, dass wir uns einbauen lassen, dass wir uns in Dienst nehmen lassen, dass wir uns in die Gemeinschaft einfügen lassen. Aber er bewirkt das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Und Jesus, wir danken dir, dass wir zu diesem Leib gehören dürfen. Dass du uns rufst, nicht nur Kinder des Vaters im Himmel zu sein, sondern dass du uns auch rufst, Brüder und Schwestern zu sein. Teil deiner Familie, Glieder an deinem Leib, lebendige Steine in deinem Haus, Schafe deiner Herde. Es gibt so viele Bilder, die das von verschiedenen Seiten beschreiben. aber du rufst uns da hinein. Und nicht nur, dass wir einfach dann da sind, sondern dass wir Frucht bringen. Dass wir anderen zum Segen werden. Dass wir weitergeben, was wir empfangen haben, so wie du das gemacht hast, Jesus. Du hast Gaben empfangen und sie weitergegeben. Und dazu rufst du uns. Und ich bete, dass du uns dazu segnest. Und ich bete jetzt für jede Person, die heute hier ist oder die auch online dabei ist oder im Podcast die Predigt hört, dass du ihr zeigst, dass du ihm zeigst, was jetzt der nächste Schritt ist. Überhaupt in die Gemeinschaft mit dir hinein. In die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, in den Dienst in deinem Leib, in den Dienst für andere. Ich bete, dass du Klarheit gibst. Dass du dann auch Mut gibst, diese Schritte auch zu gehen und nicht, dass wir nicht stehen bleiben bei dem, was wir eigentlich mal müssten, sondern dass wir Schritt für Schritt mit dir gehen und deine Nachfolger sind. Lass uns einen Moment noch still sein vor Gott. Vielleicht gibt es eine Frage, die du ihm stellen möchtest über den nächsten Schritt, oder du willst ihm schon sagen, ja, ich habe jetzt erkannt, dass ich diesen Schritt gehen werde. Segne du mich dabei. Wir sind einen Moment still vor Gott und dann hat das Team ein Lied für uns. Amen.